Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
der Chefredakteur des Tagesspiegels, Lorenz Marold. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Tag.
Herr Marold, heute wird der Preis Die goldenen Blogger verliehen. Nominiert sind unter anderem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, das Recherchenetzwerk Korrektiv und zwei Palliativpflegerinnen, die über ihre Arbeit auf Instagram berichten. Und dieser Preis ist ein nackter gelber Engel. Den haben Sie selber vor 9 Jahren auch mal bekommen für die Erfindung des Berlin-Newsletters Checkpoint. Mhm. Von wo aus wacht der nackte Engel denn über Ihre Redaktion?
Oh, der steht direkt hinter mir auf dem Pult, also auf dem Sideboard, hat da einen Ehrenplatz bekommen und winkt und grinst mir immer freundlich zu, wenn ich morgens reinkomme.
Also ein bisschen frühe Montagsmotivation sozusagen. Ja. Was brauchen denn gute digitale Produkte, um innovativ zu sein?
Das ist die Ultrafrage. Ich glaube, genau das, innovativ zu bleiben. Ja, das heißt also, sich nicht darauf zu verlassen, dass man es einmal verstanden hat, wie man mit einem Produkt erfolgreich ist, sondern man muss ständig daran arbeiten, man muss offen sein für das, was neu kommt, man muss die Trends beobachten, man muss vor allen Dingen auch schauen, wohin die Leute ziehen, weil die bleiben nicht sehr lange und gerne unbedingt an einem Ort, sondern schauen sich eben auch selber um.
Und wie machen Sie das beim Checkpoint? Ich meine, der läuft ja eigentlich, wenn ich es richtig sehe, seit 9 Jahren relativ ähnlich weiter, oder?
Genau, der hat im Herbst diesen Jahres 10-Jährigen. Und ehrlich gesagt, damals habe ich auch nicht damit gerechnet, erstens, dass das so einen Bestand hat unbedingt, zweitens, dass es so einen Erfolg hat. Ich hätte es auch auf Dauer alleine nicht hinbekommen. Das heißt, wir haben inzwischen ein Team und natürlich entwickelt sich der Checkpoint immer weiter. Also wir haben ja nicht nur Newsletter, wir haben ein ganzes Team rumgebildet mit Veranstaltungen, mit Live-Veranstaltungen, mit Sportgruppen, mit Kinogruppen, mit Auftritten, mit einem Berlin-Programm, mit einer Show. Also das ist inzwischen ein kleines Universum geworden.
Also macht der nackte Engel, dass Sie immer weiter drüber nachdenken.
Genau, der fragt mich jeden Morgen, was machst du jetzt?
Lorenz Marold hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wir beugen uns über die Themen, die diesen Tag nachrichtlich prägen. Es geht unter anderem um Spionage und um den jetzt begonnenen Mammutprozess gegen Reichsbürger. Und ich freue mich, dass Sie zuhören. Die AfD, die hat am Wochenende ja ihren Europawahlkampfauftakt in Donaueschingen gefeiert. Gefeiert ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Es war nämlich der Spitzenkandidat Maximilian Krahn nicht zugegen, weil ja einer seiner Mitarbeiter für China spioniert haben soll und deshalb in Untersuchungshaft sitzt. Und Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die hatte das direkt nach dem Bekanntwerden schon verurteilt, aber jetzt in der Bild am Sonntag nochmal von einem Angriff von innen auf die europäische Demokratie gesprochen. Und ja, zu diesen Russland-Kontakten von AfD-Politikern, die ja auch noch in der medialen Berichterstattung rumwabern, hat sie gesagt, die Putin-Freunde der AfD verachten und verraten unser Land. Sie lassen sich einspannen für die Lügen und Kriegspropaganda des russischen Verbrecherregimes. Lorenz Marold, das sind schon ziemlich klare Worte, oder?
Ja, es ist immer schön, wenn es nicht die eigene Partei erwischt, sondern andere Parteien. In diesem Fall ist es ja so, dass ich bis auf die AfD selbst, alle anderen Parteien ja so ein bisschen klammheimlich freuen. Aber wenn wir uns erinnern, die Geschichte ist voller Spionage in der Politik und vor allen Dingen auch in nahezu allen Parteien in der Politik. Die berühmteste Affäre, wahrscheinlich die Guillaume-Affäre, über die dann Willy Brandt stürzte. Insofern ein bisschen Schadenfreude ist, glaube ich, im Moment dabei und auch ein bisschen ja, Alarmismus wahrscheinlich, um das Thema AfD auch auf diese Art und Weise so ein bisschen abzuräumen.
Jetzt hat gerade der Bundesjustizminister Marco Buschmann in der ARD ein Interview gegeben und der hat nochmal betont, ja, da könnte jetzt durchaus noch einiges kommen.
Ich möchte die laufenden Ermittlungen weder des Generalbundesanwaltes noch der Staatsanwaltschaften in den Ländern gefährden. Generell muss man aber davon ausgehen, dass Deutschland natürlich in den Fokus autoritärer Mächte schon längst geraten ist, dass die sich auch geheimdienstlicher Mittel bedienen. Und wir müssen davon ausgehen, dass wir auch in den nächsten Monaten noch weitere Enttarnungen vornehmen werden.
Er sagt das so total ruhig, aber ich muss sagen, also das klingt jetzt auf der einen Seite nicht so super überraschend, aber auf der anderen Seite, so wie er das sagt, so ein bisschen, ja, kann man eh nichts machen, müssen wir dann schauen.
Ja, es spricht ja hier der Justizminister und nicht die Innenministerin zu uns. Und auch der Justizminister möchte gerne so ein bisschen profitieren von der aktuellen Affäre und sich auch zu Wort melden. und so tun, als ob er was wüsste, ohne sagen zu müssen, dass er was weiß. Ehrlich gesagt, es ist natürlich auch eine Binse. Natürlich spionieren andere Staaten in Deutschland und wahrscheinlich auch an hoher, wenn nicht höchster Ebene. Das kommt immer wieder vor. Es fliegen auch immer mal wieder Diplomaten und sonstige Menschen auf, die unter einem Cover in der Bundesrepublik spionieren. Aber natürlich geht es ja auch andersrum so. Also Länder spionieren, das weiß man nicht erst seit den Thrillern, die sich damit sehr anschaulich beschäftigen und aus denen man einiges erfährt, weil ja auch zum Teil frühere Geheimdienstmitarbeiter sie selber schreiben. Aber insofern, ob jetzt eine erhöhte Gefahr besteht, dafür gibt es eigentlich keine wirklichen Anzeichen, es sei denn, da platzt eine Bombe, von der aber bisher noch keiner wirklich den Zünder gesehen hat.
Jetzt hat sich ja aber trotz dieser, sie dampfen so ein bisschen runter, ne, hat sich trotzdem der Verfassungsschutz auch zu Wort gemeldet und hat gesagt, bei deutschen Unternehmen und bei Politikerinnen und Politikern an eine höhere Wachsamkeit im Umgang mit autoritären Staaten wie China appelliert. Also der Verfassungsschutz hat gefordert, zu einer realistischeren Einschätzung der Bedrohung zu kommen. Und da fiel das Wort, deutsche Manager seien zum Teil zu naiv.
Ja, das wird wahrscheinlich zutreffen. Das wäre auch meine Beschreibung dafür. Und das sind nicht nur die Manager, das sind wir wahrscheinlich alle zusammen, weil wir, glaube ich, das immer ganz gerne in den Bereich des eben Fiktionalen auch verschieben. Aber unser Umgang mit digitalen Medien zum Beispiel ist höchst anfällig. Und in der Tat, Wirtschaftsspionage, das weiß man seit langem, wird betrieben in der Bundesrepublik. Die Bundesrepublik hat eben auch sehr viele innovative Produkte auf den Markt gebracht. Und da lag es natürlich nahe, dass Länder, in denen vor allen Dingen kopiert wird, das war früher China, inzwischen ist das ja ein bisschen anders, dass die sich natürlich abschauen, wie das funktioniert. Deswegen ist auch der letzte Spionagefall, der gerade hochkam, nämlich bei VW, da ist also aufgeflogen, dass Chinesen bei VW spioniert haben, Werksspionage betrieben haben, 10 Jahre her. Ja.
Stimmt. Fand ich auch überraschend, dass man jetzt damit an die Öffentlichkeit geht. Und es war aber vor 10 Jahren schon passiert. Dabei ist ja im Moment eigentlich auch immer wieder der Versuch erkennbar, etwas dagegen zu tun. Und zwar nicht unbedingt im Erwischen von schon spionierten Dingen, das natürlich auch. Aber zum Beispiel das EU-Parlament ganz konkret hat vergangene Woche am Donnerstag für eine Art Ethikrat gestimmt. Das nennt sich Interinstitutionelles Gremium für ethische Normen. Und da sollen Vertreterinnen und Vertreter von 8 EU-Institutionen zusammenkommen und gemeinsame Standards für ein ethisches Verhalten der Mitglieder festlegen. Also geht es zum Beispiel um bezahlte Reisen, um die Annahme von Geschenken, um Regeln für Nebentätigkeiten. Jetzt ist natürlich das EU-Parlament gebranntes Kind, Stichwort Katar, Korruptionsskandal, der festgenommene Mitarbeiter von Maximilian Krah ist auch EU-Politiker. Das ist natürlich der Versuch, von dieser anderen Seite zu kommen, ne? Und an das ethische Bewusstsein, aber natürlich auch ethische Regeln festzulegen, die sowas verhindern könnten. Glauben Sie, dass das zielführend ist?
Naja, ich glaube, man muss da unterscheiden. Also Normen, auch Werte und solche Regeln werden nie dazu führen, dass man Kriminalität verhindert. Das ist eine andere Baustelle. Aber es gibt so eine Art Grauzone, glaube ich, schon, wo auch die Frage des Bewusstseins eine Rolle spielt oder eben auch der Leichtgläubigkeit. Insofern finde ich das völlig richtig, dass man jeden und jede nochmal daran erinnert, auf welcher Grundlage eigentlich diese Gesellschaften, über die wir hier sprechen, existieren. Und das ist eigentlich ganz gut, ob jetzt die Feinregelungen, was Geschenke, Dienstreisen und so weiter betrifft, tatsächlich eine große Wirkung haben, wage ich mal zu bezweifeln. Manche kommen ja auch ein bisschen kleinlich vor. Der eine lässt sich erst dazu hinreißen, im Sinne seines neuen Kumpels was zu tun, wenn eine höhere Menge Bargeld über den Tisch wandert. Der andere ist schon korrumpiert durch besondere Freundlichkeit. Also das ist ja sehr, sehr individuell.
In Stuttgart-Stammheim haben früher die Führungsmitglieder der RAF vor Gericht gestanden. Heute ist der Name dieses Gerichts wieder sehr präsent in der medialen Berichterstattung. Heute hat dann nämlich der erste Prozess gegen Mitglieder der mutmaßlichen Reichsbürgervereinigung Gruppe Reuß begonnen. Da stehen 9 mutmaßliche Mitglieder des sogenannten militärischen Arms dieser Gruppe vor Gericht. Und im Prozess wird es unter anderem um die Frage gehen, ob es sich bei dieser Gruppe um eine terroristische Vereinigung handelt und welche Rolle die einzelnen Angeklagten hatten. Ich möchte da drauf schauen, gemeinsam mit meinem Gast, dem Chefredakteur des Tagesspiegels, Lorenz Marold, hier bei mir im Studio. Und wir haben direkt nach Stuttgart geschaltet und sprechen mit unserer Landeskorrespondentin aus Baden-Württemberg, Katharina Thoms. Frau Thoms, Sie verfolgen diesen Prozess. Das ist ja jetzt der erste von drei großen Prozessen. Der gilt als einer der größten Terrorprozesse in der Geschichte der Bundesrepublik. Nehmen Sie uns doch mal mit. Was ist da bisher passiert in Stuttgart-Stammheim?
Also heute am Vormittag ist erstmal die Anklage verlesen worden von den Generalbundesanwälten. Und bis das aber passiert ist, hat es eine ganze Weile gedauert und es hat mit ziemlicher Verspätung angefangen, weil hier einfach doch relativ hohe Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden sind. Also es gab Taschenkontrollen, es gab Leibesvisitationen wirklich von jedem Publikum, Presse, die im Saal anwesend waren. Und es war dann über eine Stunde später, bis die neun angeklagten Männer hier reingeführt worden sind in den Saal mit Handschellen und begleitet immer von zwei Beamten. Also doch durchaus eben hinter einer hohen Panzerglasscheibe, muss man auch dazu noch sagen. Also die sind komplett abgetrennt in dem Saal. Man kann sie sehen, aber man kommt da nicht ran. Und die Anklage ist jetzt vorgelesen worden, eine Zusammenfassung. Und dabei war auch interessant, so ein bisschen die Reaktion zu beobachten. Die einen haben total regungslos zugehört, die anderen haben gegrinst und manche haben sich auch gefreut, als sie dann endlich an der Reihe waren und es um sie ging. Also das war schon auch erstmal spannend zu beobachten.
Herr Marold, das ist ja jetzt auch so eine Art, ich will nicht sagen Gegensatz, aber schon eine interessante Konstellation, weil da natürlich Menschen im Gericht sitzen, die dieses Gericht wahrscheinlich überhaupt nicht respektieren, weil sie es nicht anerkennen, sozusagen in ihrer Weltanschauung. Ist natürlich wirklich dann was Historisches, wie man auch da hoffentlich als Gericht Recht sprechen kann.
Ja, aber das ist ja erstmal das Problem der Angeklagten. Ja, es ist ja keine Verhandlung in dem Sinne, dass man sich aussuchen kann, ob man die Richter akzeptiert oder nicht. Die können natürlich einen Befangenheitsantrag stellen. Aber grundsätzlich das Ablehnen der ganzen Institutionen der Bundesrepublik Deutschland ist nun wirklich das Problem derjenigen, die da auf der Anklagebank sitzen und nicht der Ankläger.
Frau Thoms, da geht es jetzt tatsächlich auch um die Auswertung von über 400.000 Seiten Ermittlungsakten. Die sind jetzt in dieser Anklageschrift verdichtet mit mehr als 600 Seiten, habe ich gelesen. Nehmen Sie uns doch auch da nochmal mit. Ein paar Sachen habe ich schon gesagt, die rausgefunden werden sollen. Unter anderem, ob es sich eben bei dieser Gruppe rund um Prinz Reuß um eine Terrorvereinigung handelt. Aber was genau wird denn den Angeklagten vorgeworfen?
Ja, das hat die Bundesanwaltschaft hier heute ziemlich klar nochmal zusammengefasst. Zum Glück nicht die ganzen 600 Seiten vorgelesen. Die Gruppe hatte tatsächlich Pläne für einen Staatsumsturz und schon ziemlich konkret. Also man hatte sogar auch Pläne für die politische Übergangsregierung danach. Das sollte dann eben der Prinz Reuß das Oberhaupt sein. Dieser Fall wird nicht hier in Stuttgart, sondern dann in Frankfurt verhandelt. Und warum hat man das gemacht? Weil man eben ja die Bundesrepublik nicht anerkannt hat. Das ist so eine ganz krude Mischung aus Reichsbürgerideologien, andere Verschwörungserzählungen. Man war überzeugt davon, Deutschland wird regiert von einem tiefen Staat, von einem Deep State, so eine Art Geheimbund, eine Sekte von pädophilen Eliten. So hat man sich das da gegenseitig erzählt und weisgemacht. Und das Ganze wollte man aufdecken. Man wollte in den Bundestag eindringen. Auch regional sollte man in Landtage, in Landratsämter, wollte man die übernehmen und zwar mit Waffengewalt. Man hat auch Feindeslisten gehabt von Politikern, von anderen Menschen mit wichtigen Funktionen und hat eben auch in Kauf genommen, so sagt es die Anklageschrift, dass Menschen dabei sterben, wenn man das macht. Und das Ganze sollte an einem Tag X passieren, also alles ziemlich fiktiv. Und man hat eben über Monate Leute rekrutiert dafür, Waffen gesammelt, viel Geld gesammelt, um das alles durchzuführen und das dann eben auch an einem bestimmten Tag tatsächlich auch wollte man das machen.
Und Herr Marold, wenn ich dazu höre, dann drängt sich bei mir schon diese Absurdität dieser Weltanschauung auf. Und ich habe da gleichzeitig aber Andreas Singer im Ohr, der Präsident des Oberlandesgerichts Stuttgart, der hat nochmal klargemacht, man darf das auch nicht nur in dieses Absurde verschieben.
Militärisches Personal, teilweise im aktiven Dienst, wurde rekrutiert, Feindeslisten angelegt und ein massives Waffenarsenal aufgebaut. Es sollten deutschlandweit Heimatschutzkompanien organisiert werden. 286 waren geplant. Es sind keine netten Onkels, die irgendwelche komischen Ideen haben.
Genau. Das ist eben, glaube ich, ein Punkt, mit dem man sich nochmal beschäftigen muss. Die Geschichte des Rechtsextremismus, und das ist ja auch bei den Reichsbürgern der Fall, zieht sich ja lange zurück. Und man kann einen kontinuierlichen Aufschwung seit dem Fall der Mauer beobachten. Und man kann eben auch beobachten, dass die Behörden das kontinuierlich unterschätzt haben. Deswegen ist umso begrüßenswerter, dass jetzt die Sache tatsächlich ernst genommen wird. Und genau das ist richtig. Das sind nicht irgendwelche skurrilen Onkels, über die man sich lustig macht. Und irgendwelche Menschen, die sich in ihren Häusern verbarrikadieren und keine Ausweise akzeptieren. Da ist eine wirklich bedrohliche Terroreinheit herangewachsen. Und wenn man weiß, wie die auch vernetzt sind, beziehungsweise auch welche Basis vielleicht nicht für Terror, aber doch für die Unterstützung des Terrors existiert inzwischen, dann muss man sagen, es wird wirklich höchste Zeit, dass durchgegriffen wird. 380 Schusswaffen sind aufgefunden worden, 148.000 Munitionsteile. Da ist schon was passiert.
Und vielleicht noch eine kleine Ergänzung von mir. Wie ernst das ist, sieht man auch daran, dass als einer der Angeklagten festgenommen wurde, er auf die Polizei geschossen hat mit einem Gewehr und einer auch ziemlich schwer verletzt worden ist. Also das ist durchaus, dass sie das durchaus ernst meinen, kann man spätestens daran auch erkennen.
Und Frau Thoms, ich habe es ja schon gesagt, das ist ein Mammutprozess, einer von dreien, die geplant sind. Wann wird denn mit einem Urteil gerechnet, jetzt bei diesem?
Das kann man wirklich noch nicht sagen. Also angesetzt sind die Termine bis nächstes Jahr, Anfang 2025. Aber es ist eigentlich schon ziemlich klar, dass das nicht dabei bleiben wird, sondern dass es noch länger gehen wird. Also da werden wir eine ganze Weile drauf warten müssen.
Dann sage ich herzlichen Dank, Katharina Thoms, live aus Stuttgart-Stammheim. Und danke, Lorenz Marold, hier bei mir im Studio. Mehr als 8 Millionen Beschäftigte in Deutschland haben Stand April 2023 weniger als 14 Euro Stundenlohn verdient. Das berichtet der Spiegel heute. Und das geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der linken Gruppe im Bundestag hervor. Besonders hoch ist der Anteil dieser Beschäftigten mit 65,8% im Gastgewerbe. Also diese Anzahl verdient weniger als 14 Euro die Stunde. Und das heißt, das entspricht 1,1 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in dieser Branche. Jetzt könnte man sagen, und das möchte ich auch meinen Gast Lorenz Marold, den Chefredakteur des Tagesspiegels, fragen, das ist doch über dem Mindestlohn. Der gesetzliche Mindestlohn beträgt seit Jahresbeginn 12,41 Euro pro Stunde, soll Anfang 2025 auf 12,82 Euro steigen. Also ist doch eigentlich alles okay, wenn man so will.
Naja, es ist nicht alles okay, ganz offensichtlich nicht. Weil ja auch die Gewerkschaften nicht so hundertprozentig zufrieden sind und weil das Grundthema ja nicht gelöst wird. Wir haben eine Situation, in der viele Menschen zweierlei spüren. Das eine ist, leichte Erhöhungen des Mindestlohns reichen nicht, um Schritt zu halten mit den Teuerungen, die sie erleben. Und das andere ist, der Abstand ihres Einkommens zum Bürgergeld ist vielen zu gering. Das heißt, der Anreiz, sich richtig reinzuhauen, betrifft vor allen Dingen diejenigen, die einen Job haben, der ihnen Spaß macht. Und die Jobs, die weniger Spaß machen oder sehr mühsam und anstrengend sind, sind zunehmend auch diejenigen, bei denen es Personalknappheit gibt. Also ich darf mal daran erinnern, dass auch etwas oberhalb des Mindestlohns wir durchaus Schwierigkeiten haben, den öffentlichen Personennahverkehr aufrechtzuerhalten. Und das hat natürlich etwas mit der Entlohnung zu tun, einerseits, und den rasant gestiegenen Kosten andererseits.
Jetzt hat Saskia Esken von der SPD außerdem die SPD-Forderung nach einem höheren Mindestlohn nochmal bekräftigt. Und sie hat gesagt, wir brauchen einerseits einen höheren Mindestlohn und sie fordert außerdem, dass die Kommission, die sich über diesen Mindestlohn verständigt, ein bisschen anders arbeitet, weil es nämlich beim letzten Mal tatsächlich so war, sie haben es angedeutet, dass die Gewerkschaften überstimmt wurden. Und eben Saskia Esken, SPD-Chefin, sagt, wir brauchen da eigentlich einen Konsens und da müssen so wichtige Stimmen wie die Gewerkschaften gehört werden. Wenn ich jetzt eine Vertreterin der FDP wäre, würde ich sagen, naja, das regelt der Markt. Wenn man eine Kommission hat und da gibt es eine Mehrheit für eine bestimmte Zahl, dann ist es doch auch okay, dass diese Zahl rauskommt.
Mhm. Auf der einen Seite steht der Markt, auf der anderen Seite steht die Menschlichkeit und die gebietet es doch, Menschen, die arbeiten wollen, eine Teilnahme am sozialen Leben dieser Gesellschaft zu ermöglichen. Und da gibt es ganz offensichtlich eine Diskrepanz. Und auch in der FDP sind nicht alle so kaltschnäuzig, dass sie sagen, das ist uns egal, weil sie wissen natürlich auch, Die Unternehmen, die Wirtschaft braucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sie braucht vor allen Dingen motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da ist eigentlich das, was mich am meisten stört an dieser Mindestlohndebatte, dass alle diese Dinge, die jetzt von den jüngeren Generationen auch diskutiert werden im Zusammenhang mit Arbeit, komplett außen vor gelassen werden. Da wird sich also wirklich nur ganz gezielt auf den Pfennig genau auf Stundenlöhne konzentriert, ohne die Gesamtsituation zu berücksichtigen. Und das ist, glaube ich, etwas, was sich auf Dauer nicht durchhalten lassen wird. Und wenn man sagt, man braucht einen Konsens, dann braucht man mit Sicherheit auch einen Konsens, der Menschen verschiedener Generationen umfasst und ihre Auffassung, was Arbeit heute bedeutet.
Jetzt fällt mir noch eine andere Idee der FDP ein, die eben sagt, da geht es aber auch sich leider ihnen so ein bisschen Wasser in den Wein schenken, auch um Stunden und um Stundenlöhne, nämlich die der Überstunde, die dann steuerfrei gestellt werden soll. Ich glaube, dass natürlich momentan aber die Arbeitswelt oft wirklich so funktioniert, ne? Dass viele einfach gucken, wie viele Stunden habe ich, dass Unternehmen da natürlich, wie Sie sagen, entgegenkommen können und sagen können, ich erlaube zum Beispiel eine mögliche Teilzeit oder ich ermögliche eine Doppelspitze, aber dass, bis wir da die Arbeitswelt umgebaut haben, möglicherweise auch so eine Maßnahme wie die steuerfreie Überstunde schon dazu führen können, dass wir wenigstens so ein bisschen Herr werden, den Fachkräftemangel zu bekämpfen.
Bin ich vollkommen Ihrer Meinung, weil ich glaube, dass wir mehr Flexibilität brauchen, was das betrifft, und uns weniger starr an einzelnen Zahlen festhalten sollten. In der Tat ist es so, haben wir auch bei uns das Thema, im Journalismus arbeitet man nicht wie in einer Schraubenfabrik und da fallen Überstunden an, unter anderem deswegen, weil den Menschen auch die Arbeit, an der sie gerade arbeiten, Spaß macht und sie noch fertig kriegen wollen. Und natürlich wäre es ein zusätzlicher Anreiz, eine Steuerfreiheit auf diese Überstunden zu bekommen. Ob die ausgezahlt werden beziehungsweise vergolten werden, sei mal dahingestellt. Auch da kann man ja durchaus viel fantasievoller mit umgehen. Aber ich finde das grundsätzlich doch eine sehr gute Idee, weil sie eben auch tatsächlich nicht zulasten der Unternehmen geht. Und das muss man natürlich auch berücksichtigen. Deutschland hat ein bisschen schwierige Lage in den letzten Jahren gehabt. Und wir können es uns auf Dauer gesellschaftlich natürlich auch nicht leisten, wirtschaftlich auf die Rutschbahn zu geraten.
Aber interessant. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass Sie da auch sagen, lieber nochmal mehr den Fokus auf die Sozialpolitik legen. Das heißt, Sie sehen da schon Potenzial in der Ampel, dass die das auch in ihrer Konstellation, die ja jetzt, ich sag mal freundlich, nicht immer so ruckelfrei funktioniert, dass die das gewuppt kriegt, gerade beim Thema Mindestlohn, beim Thema, wie wollen wir arbeiten?
Also ich halte die Ampel eigentlich theoretisch für eine der für die jetzige Zeit am besten passenden Koalitionen, weil sie eben auch sehr viel abdeckt. Und ich halte, anders als viele andere, auch als manche Kolleginnen und Kollegen, Streit nicht für etwas Schlechtes, sondern ich halte Streit sozusagen für konstitutionell, wenn wir es als demokratischen Vorgang ansehen. Und ich habe es ja eben schon mal gesagt, ich bin sehr für flexible Lösungen, die eben angepasst werden in einer Arbeitswelt, die sich rasant verändert und immer weiter verändern wird. Schaut auch ein bisschen, was in den kommenden Monaten und Jahren passiert. Insofern bin ich sehr für flexible Lösungen und eine solche flexible Lösung, die eben beiden ermöglicht, besser dazustehen, nämlich den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, aber auch den Arbeitgebern, ist eigentlich eine gute.
Heute wird der Deutsche Lehrkräftepreis verliehen. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP hält da eine Rede und der Preis wird in ganz verschiedenen Kategorien verliehen, unter anderem in der Kategorie Unterricht innovativ. Im vergangenen Jahr hat eine Schule aus Schleswig-Holstein da den Preis bekommen. Da haben die Schülerinnen und Schüler über mehrere Monate ein Tiny House, also ein selbstgebautes kleines Haus auf dem Schulgelände gebaut. Ich finde das ja total super, da wirklich an einem Projekt ganz, ganz viel zu lernen. Projektmanagement, bauen, zusammenschrauben, planen. Aber wenn ich dann gleichzeitig von Eltern mit schulpflichtigen Kindern höre, wie groß der Lehrermangel ist und wie viel Unterricht ausfällt und dass sie überhaupt froh sind, wenn Unterricht stattfindet, denke ich, ja, ist total super als Leuchtturmprojekt, ist aber in der Breite überhaupt nicht umsetzbar, weil die Lehrkräfte in den meisten Fällen überhaupt gar keine Zeit haben, sich innovative Methoden auszudenken. Was sagen Sie, Lorenz Marold?
Es stimmt und es stimmt das Gegenteil auch, weil ohne diese Leuchttürme hat man keine Anreize zu überlegen, was man in der eigenen Schule besser machen kann. Und auch die Politik hat vielleicht zu wenig Anreize, um eben auch, ich wiederhole mich, flexiblere Lösungen auch für die Schule zu finden. Weil das gehört ja auch zur Wahrheit. Wissen heute bedeutet was anderes, als Wissen früher bedeutet hat. Und da muss auch, glaube ich, ein bisschen experimentiert werden. Und es gibt Schulen, die machen das sehr erfolgreich. Die machen das auch ohne, dass sie besonders gut ausgestattet sind. Das ist dann auch eine Frage des Engagements der Lehrkräfte. Und wie man das unterstützen kann, dieses Engagement, das kann man sich, glaube ich, bei diesem Lehrkräftepreis auch sehr gut anschauen.
War zum Beispiel auch eine Lehrerin aus Thüringen im vergangenen Jahr, die hat von einer Regelschule, also kein Gymnasium, die hat eine Auszeichnung bekommen. Und zwar unter anderem, weil sie eben individuell auf die Schülerinnen und Schüler eingeht. Das ist ja was, das würde ich sagen, gehört eigentlich zur Jobbeschreibung. Aber da wurde gesagt, sie hat zum Beispiel geholfen, Praktikumsplätze zu finden und einen Betrieb überredet, der eigentlich gesagt hat, wir nehmen nur Menschen vom Gymnasium, Praktikantinnen eben von anderen Schulen zu nehmen. Da denke ich, auch wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, wie wichtig es wirklich auch ist, individuelle Lehrkräfte zu haben, die als Person zugewandt sind. Aber auch da kommt dann sofort wieder, mir leid, dass ich da gerade heute so pessimistisch bin, aber wirklich einfach diese Erkenntnis, dass das oft gar nicht möglich ist, weil die Klassen super groß sind, weil die Schulen marode sind, weil die Lehrkräfte total am Ende sind, weil sie auch noch die AG machen sollen und auch noch hier die Vertretungsstunde. Und dass Raum für solches individuelles Förderpotenzial oft gar nicht da ist.
Das stimmt einerseits, aber ich möchte mal ein bisschen die Sonne reinlassen hier. Ich habe ja mit einer Kollegin ein Buch verfasst über die Bildungslandschaft Berlins und das fällt
Klassenkampf, natürlich. Klassenkampf, die Bildungspolitik aus Berlins Schuldesaster lernen kann, heißt das.
Genau, und da ist die Betonung natürlich nicht nur die Beschreibung dessen, was alles schief geht, sondern vor allen Dingen auch mal herauszuarbeiten, was müsste sich eigentlich alles bessern. Es dreht sich natürlich sehr viel um die Lehrkräfte. Wir haben in der Tat zu wenige, in Berlin sehr viel weniger auch als anderswo. Das hat was damit zu tun, dass Berlin sich entschlossen hatte, Lehrkräfte nicht mehr zu verbeamten. Die sind dann in andere Länder gegangen. Das haben wir wieder umgedreht. Aber vor allen Dingen muss man sich die Ausbildung der Lehrkräfte, glaube ich, auch mal anschauen und dann eben auch das, was die Lehrkräfte in den Schulen erwartet. Und da spielt das Thema, wie sieht meine Schule aus, natürlich schon eine große Rolle. Ich glaube, als Kind, als Schülerin, als Schüler nimmt man es nicht zwangsläufig als so katastrophal wahr, wie manche Schulen dastehen. Aber als Lehrkraft durchaus, wenn die Klos überlaufen, wenn die Wände beschmiert sind, wenn die Fenster nicht zugehen oder einem sogar auf den Kopf fallen. Und da, glaube ich, muss man insgesamt gesellschaftlich die Bedeutung dessen, was Lehrkräfte für den Nachwuchs tun oder beziehungsweise tun könnten, nochmal deutlich unterstreichen und auch da sehr viel fantasievoller zu Werke gehen, als das in der Regel der Fall ist.
Das klingt so ein bisschen wie das Klatschen für die Pflegekräfte. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, Herr Marold, aber es ist ja tatsächlich so, dass wir einen Bildungsföderalismus haben, ne, dass jedes Bundesland da auch einzeln zuständig ist für die Bildungspolitik in den Ländern. Natürlich gibt es verschiedene Bundesprogramme, sowas wie den Digitalpakt Schule. Aber was ich so auch von diesem politischen Gehake höre, ist eher, dass es zum Beispiel eine Kultusministerkonferenz gibt, wo eigentlich die Bundesbildungsministerin zugegen sein sollte. Dann haben die Kultusminister der Länder gesagt, wir kommen nicht, weil wir erwarten da sowieso nichts. Also dass auch da zwischen den Ländern und auch zwischen Ländern und Bund so viel Frust ist, dass da auch so Leuchtturmprojekte wie so ein Preis überhaupt nicht durchdringen können, weil man sich gar nicht mehr unterhält.
Also es ist völlig klar, die Pflegekräfte brauchen mehr als Klatschen und die Lehrerinnen und Lehrer brauchen es auch. Und wenn wir uns den Föderalismus, den Bildungsföderalismus anschauen, muss man tatsächlich feststellen, nicht jeder Wettbewerb in diesem Bereich ist ja schlecht. Ne? Also man orientiert sich natürlich auch ein bisschen an dem, was andere machen und man kann sich vor allen Dingen auch messen. Dennoch glaube ich, dass die Kleinstaaterei auch vieles verhindert, was sinnvoll wäre. Und ich glaube, dass wir dringend eine Reform dieses Rechts angehen müssten, um uns genau das anzuschauen, was notwendig ist, um eben auch in dieser sich sehr stark verändernden Wissenswelt für die Zukunft fit zu machen. Es reicht heute nicht mehr, das Bildungsbürgerkanon von vor 10, 20, 30 Jahren auswendig zu lernen. Damit kommt man heute nicht so weit. Und die Diskussion, die ja auch nun wieder aufgemacht wurde, sind Schulnoten überhaupt notwendig? Meine Meinung ist ja, weil ich glaube, dass auch Schülerinnen und Schüler gerne ab und zu wissen, wo stehe ich, und ihre Arbeit auch gerne bewertet sehen möchten. Aber natürlich ist das eine Diskussion, an der muss man entlang tatsächlich auch nochmal herauskristallisieren, was ist wirklich wichtig und was ist nicht wichtig. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Lehrkräften gemacht, die sehr leidenschaftlich waren. Die haben mir gar nichts von dem beigebracht, was den Bildungskanon bedeutsam macht, sondern die haben mir ganz andere Dinge beigebracht, die für mein Leben wichtig waren, die mich auch unterstützt haben, auch außerhalb ihrer Arbeitszeit. Und ich glaube, wenn man diejenigen, die man tatsächlich finden kann, die leidenschaftlich Lehrkraft werden möchten, besser unterstützt in dem und nicht nur, indem man ihnen per Radio zuklatscht, sondern indem man ihre Möglichkeiten, auch die finanziellen, verbessert, dann ist, glaube ich, schon viel geholfen.
Vielleicht sollten Sie sich mal als Bildungsminister bewerben.
Ich glaube, ich muss erstmal Finanzminister werden. Da ist, glaube ich, das Nadelöhr.
Seit Samstag ist klar, Kaufhof schließt 16 seiner noch verbliebenen 92 Kaufhäuser und baut rund 1.400 von derzeit 12.800 Arbeitsplätzen ab. Es gibt ja ein Insolvenzverfahren für Galeria Karstadt Kaufhof, und die Warenhauskette hat eben am Wochenende über die Zukunft ihres Filialnetzes informiert. Lorenz Marold ist der Chefredakteur des Tagesspiegels und heute hier mein Gast. Herr Marold, wann waren Sie denn das letzte Mal in einem Kaufhof?
Ist noch gar nicht so lange her, und ich bin auch eher zufällig reingeraten, das war am Alex. Und ich war schon auch ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt, wie leer es war zum einen, aber auch wie wenig mich das angesprochen hat und wie schwer es mir gefallen ist, da das zu finden, was ich eigentlich gesucht habe. Und dabei gehört der eigentlich am Alex noch zu denjenigen aus der Kette, die einigermaßen gut laufen, im Sinne von modern sind. Es gibt auch andere, ich erinnere mich in Spandau, wo ich auch war, der jetzt ja auch geschlossen wird in Berlin-Spandau. Das war gruselig. Also vom Angebot gruselig, von der Atmosphäre gruselig. Man hat nicht den Eindruck, man ist da willkommen. Und wenn man sich überlegt, dass in den 60er, 70er Jahren ganze Innenstädte gestaltet wurden rund um solche Kaufhäuser, dann macht man sich nochmal so richtig klar, was für ein Einschnitt das eigentlich ist, der uns da gerade nicht nur bevorsteht, sondern den wir jetzt erleben.
Ich muss sagen, die Filiale in Tempelhof, die habe ich eigentlich erst letztens entdeckt, ist nicht so weit von mir weg. Und da war ich eher überrascht. Die ist auch, also wie Sie sagen, meistens sehr leer, aber es gibt unten so eine Art Markthalle drin. Da findet man dann auch mal ein Getränk, was ein bisschen außergewöhnlicher ist als vielleicht das Bier vom Späti oder so. Und ich muss sagen, ich habe das auch für so Basic-Klamotten oder so richtig lieb gewonnen. War ich selber überrascht, weil ich auch vorher jahrelang nicht mehr in solche Kaufhäuser eigentlich gegangen war. Und der wird eben, wie gesagt, jetzt auch geschlossen. Und das tut mir vor allem leid für viele Seniorinnen und Senioren, die eben da im Kiez unterwegs sind, da auch seit Ewigkeiten wohnen und da wirklich ihren Wocheneinkauf machen.
Ja, das stimmt. Und der Karstadt in Tempelhof, den ich auch gut kenne, weil ich in der Nähe mal ein paar Jahre gewohnt habe, um den tut es einen natürlich auch leid, aber das war ein gutes Stichwort. Das Lebensmittelangebot ist in der Tat etwas, das noch attraktiv gemacht hat in den letzten Jahren, und da haben sich auch einige Kaufhäuser etwas einfallen lassen. Alles andere, Markenklamotten zum Beispiel, findet man in Spezialkaufhäusern natürlich sehr viel besser und in sehr viel größerer Auswahl. Und natürlich ist zum einen auch das Billigangebot, was ja gewachsen ist, auch gerade in den Fußgängerzonen eine massive Konkurrenz geworden. Davon hebt es sich nicht weit genug ab. Und auf der anderen Seite, wir haben es noch nicht erwähnt, aber es gehört natürlich zu der Geschichte dazu, das Shoppen im Netz ist so überwältigend groß geworden, dass natürlich da ein unfassbarer Strom an Kunden abgebrochen ist.
Ist denn dann aber das Konzept Kaufhaus, so wie es jetzt eben in verschiedenen Galeria-Filialen am Ende ist, einfach komplett am Ende?
Ich glaube nicht. Ich glaube aber, dass insgesamt sich die Häuser überlegen müssen, sich besser zu profilieren für bestimmte Dinge. Und das Warenhaus, das für alles etwas hat, diese Funktion wird eigentlich so nicht mehr benötigt. Dafür ist das Angebot inzwischen zu vielfältig. Und dieser Magnetcharakter, den das hatte, in ein Haus zu gehen und alles einzukaufen, das ist seit vielen, vielen Jahren dahin. Und deswegen wird es eine mögliche Lösung sein, tatsächlich stark profilierte Häuser aufzuziehen. Wir haben ja so ein Haus, das eigentlich, auch wenn es jetzt sehr viel Gerede um Verkauf gab, ganz gut funktioniert. Und das ist das KDW, dessen Profilierung ist eben gehoben und Luxus. Aber es ist natürlich auch denkbar, dass es für andere Warengruppen oder eben auch für bestimmte Lebensmitteldinge profilierte Warenhäuser gibt, die dann eben Kunden anziehen, die dann eben auch noch was anderes mitnehmen.
Obwohl es auch beim KDW letztens ja Berichte gab, dass es doch nicht so gut zu laufen scheint, wie es oft wirkt. Stichwort andere Nutzung oder Räume, die dann leer stehen. Ich muss an meine Heimatstadt Mainz denken, da ist das Karstadt-Gebäude so ein wirklich richtig hässlicher Klotz, zwischendurch aber genutzt worden für so kleine Pop-up-Stores drin. Also konnte man reingehen, es sah nicht so viel anders aus als vorher. Man hatte ganz verschiedene Tische, aber da haben so kleine lokale Läden dann aus der Region oder auch aus der Stadt ihre Produkte gezeigt. Da ging es auch zum Teil um Kulturvereine oder so. Und das war wirklich mal so ein innovatives, kreatives Erlebnis. Natürlich muss man dann als Stadt sagen, man baut darauf, dass man da vielleicht die Mieteinnahmen mitdeckt, aber man macht da jetzt nicht total den Profit draus. Aber vielleicht mehr solcher Ideen wäre ja auch nochmal so ein Ansatz, um Städte, gerade Innenstädte, die sonst eben wirklich aus toten Betonklötzen bestehen, auch ein bisschen lebenswerter zu machen.
Ja und nein. Wir haben in Berlin mehr als 60 Shopping-Malls beispielsweise, die natürlich ein vielfach besseres Angebot haben als ein Kaufhaus und auch das auf einem sehr komprimierten Platz und auch das inzwischen mit vermieteten Läden, die nicht nur die Mainstream-Läden sind. Also da ist eben die Konkurrenz auch sehr, sehr stark. Vielleicht ganz interessant, wir haben ja in Berlin nicht nur Probleme, was Galeria Karstadt betrifft, sondern zum Beispiel auch das Lafayette macht dicht Ende des Jahres in der Friedrichstraße. Und das ist ein sehr, sehr schickes Gebäude. Und da gibt es ja die Idee, die Landesbibliothek einziehen zu lassen und eben über diese moderne Landesbibliothek mit einem hochinteressanten Medienangebot eben auch Menschen in die Friedrichstraße zu ziehen. Auch das finde ich eine attraktive Idee für den Umbau oder die Umnutzung von einem alten Kaufhaus.
Lorenz Marold war mein Gast hier heute Mittag. Ich sage danke für Ihren Besuch, danke fürs Gespräch und ich wünsche Ihnen eine gute Woche.
Danke gleichfalls.